ARD.
Die Zwei-Staaten-Lösung ist ein wunderbarer Traum, von dem wir heute nach diesem Krieg noch weiter weg sind, als wir es schon vorher waren.
Der Journalist und Nahost-Experte Richard C. Schneider. Und wir gehen der Frage nach, wie es nach dem gestrigen Tag der Freude über die Geiselfreilassung nun weitergeht in Gaza.
Von dem Platz hier geht das Signal aus, wenn die Völkergemeinschaft der Welt zusammensteht, ist es möglich.
Die Einigung im Gazakrieg nährt nicht nur bei Bundeskanzler Merz die Hoffnung, dass nun auch Bewegung in den Ukraine-Krieg kommt. Möglicherweise auch mit Tomahawk-Marschflugkörpern.
Wir sprechen darüber, was das für Waffen sind und warum die Ukraine sie unbedingt einsetzen will.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 14. Oktober um 16 Uhr. Und wir schauen zunächst nach Israel und Gaza. Nach einem Tag des Feierns gestern ist ja heute schon eher der Tag der Nachdenklichkeit und auch des Nachdenkens darüber, wie es jetzt weitergehen soll.
Mir fällt da gleich Bertolt Brecht ein. Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen.
Na, Ebenen, du sagst es. Gaza gleicht ja inzwischen tatsächlich nur noch einer Ebene und eben nicht nur metaphorisch.
Ja, und die Mühen dieser Ebene sind nicht zu unterschätzen. Ich nenne mal ein paar. Die Entwaffnung der Hamas, die Bildung und auch die Akzeptanz einer Übergangsregierung für den Gazastreifen, der Wiederaufbau des völlig zerstörten Gazastreifens und.
Wie geht's dann jetzt konkret weiter? Also was sind die nächsten Schritte? Jetzt muss es ja vor allem mal Hilfe für die Palästinenser geben, oder?
Ja, und wie die in den Gazastreifen kommt, da spielt Ägypten eine große Rolle. Wir haben das ja gestern schon berichtet, was für eine Riesenrolle Ägypten spielt. Präsident al-Sisi hat das Treffen gestern ausgerichtet. Er hat die 20 Staats- und Regierungschefs eingeladen.
Ja, sogar Benjamin Netanyahu, der dann aber, wir wissen immer noch nicht genau warum, doch nicht gekommen ist.
Das stimmt, aber alle anderen Akteure sind gekommen. Al-Sisi und die anderen haben Donald Trump die Bühne gelassen. Aber Ägypten ist super wichtig bei der Gestaltung einer Zukunft für Gaza. Unser Korrespondent in Kairo, Moritz Behrendt, der erzählt sehr schön, wie es jetzt weitergehen soll. Wir hören da mal rein.
Im ägyptischen Grenzort Rafah im Nordosten der Sinai-Halbinsel gibt es zwei Tore. Durch das rechte rollen seit vorgestern früh Laster, beladen mit Paletten voller Hilfsgüter. Der Weg von hier führt zunächst über israelisches Staatsgebiet zum Grenzübergang Kerem Shalom. Dort kontrollieren israelische Soldaten, welche Waren in den Gazastreifen gelassen werden. Das linke Tor soll heute geöffnet werden. So sehen es die Absprachen zwischen Ägypten und der israelischen Regierung vor. Es bietet den direkteren Weg nach Gaza. Über diesen Grenzübergang soll zunächst nur Personenverkehr ermöglicht werden. Verletzte Palästinenser können zur Behandlung nach Ägypten kommen und in umgekehrter Richtung könnten auch Einwohner des Gazastreifens, die in Ägypten festhängen, zurückkehren. In israelischen Sicherheitskreisen wurde betont, die Ein- und Ausreisenden müssten sich einer Überprüfung durch israelische Behörden stellen. Auch soll hier eine EU-Mission bei der Grenzkontrolle helfen. Auf dem sogenannten Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh sprach der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi erneut davon, dass seine Regierung möglichst bald eine Wiederaufbaukonferenz ausrichten werde, vermutlich im November. Bei seiner Ankündigung ließ sich der ägyptische Präsident offenbar auch ein wenig von Donald Trumps überbordendem Optimismus anstecken. Wir freuen uns auf eine lichte Zukunft für unsere Region. Eine Zukunft, in der die Städte mit Hoffnung gebaut werden, anstatt die Erinnerungen der Menschen unter Trümmern zu begraben. Zu den 20 Punkten, die der US-Präsident vorgelegt hat, zählt auch ein sogenannter Trump-Entwicklungsplan, an dem Experten arbeiten sollen, die, Zitat, bei der Errichtung einiger der florierendsten und modernsten Wunderstädte im Nahen Osten mitgewirkt haben. Ein fernes Echo von Trumps Vorstellungen von Gaza als Riviera des Nahen Ostens, von denen der US-Präsident zuletzt allerdings immer deutlicher Abstand genommen hat. Denn alle wissen, zunächst müssen die Trümmer abgeräumt werden. Der Wieder- oder Neuaufbau Gazas wird Jahre dauern und viel, viel Geld kosten.
Viel, viel Geld. Wie viel Geld ist das denn?
Im Februar haben die Vereinten Nationen geschätzt, dass es etwa 50 Milliarden Dollar kosten wird, Gaza wieder aufzubauen. Mittlerweile gehen Experten aus der Region aber von der vierfachen Summe aus.
200 Milliarden Dollar.
Deutschland will maßgeblich dazu beitragen, diese Summe zu stemmen.
Du hast es ja vorhin schon als eine der Mühen aufgezählt. Das ist die Entwaffnung der Hamas. Die will sich natürlich nicht entwaffnen lassen. Das ist zumindest der derzeitige Stand.
Und es ist auch nicht klar, wie die Situation derzeit der Hamas tatsächlich ist. Die Organisation ist sehr geschwächt, darüber sind sich alle einig, aber beispielsweise existieren die immensen Waffenlager der Hamas noch? Wahrscheinlich ja. Und gestern war zu lesen, dass sie in den Gebieten, wo sich die israelische Armee zurückgezogen hat, schon 7000 Mann als Sicherheitspersonal stationiert hat. Es sind also immer noch jede Menge Kämpfer da.
Es gibt auch Berichte von Erschießungen und Videos davon.
Das stimmt. Da heißt es, etwa Maskierte mit Hamas-ähnlichen grünen Stirnbändern hätten mindestens 7 Männer mit Maschinengewehren erschossen, die vor ihnen auf der Straße knieten. Das sind wohl rivalisierende Gruppen, Feinde der Hamas unter den Palästinensern.
Die Palästinenser haben ja eigentlich auch keine richtige Regierung. Es gibt die Autonomiebehörde, die als korrupt gilt. Und dann gibt es noch Mahmoud Abbas, den führenden Politiker der Fatah-Bewegung, der ja eigentlich Präsident ist.
Genau, und das ist auch ein Problem beim Wiederaufbau von Gaza. Es gibt keinen politischen Akteur, dem man wirklich vertrauen könnte und dem die Palästinenser vor allem trauen. Dem die Palästinenser trauen, jetzt eine gute Verwaltung des Gebiets hinzukriegen. Dauerhaft. Also wenn diese angestrebte Übergangsregierung, die ja auch erstmal gebildet werden muss, wenn die irgendwann mal das Zepter abgibt, an wen denn?
Was hat das palästinensische Volk jetzt für eine Zukunft? Geht der Weg hin zu einer autonomen Region oder vielleicht sogar doch zu einem Staat?
Also das scheint in absoluter Ferne, ein Staat. Und wenn noch so viele Länder den schon anerkannt haben als eher symbolische Geste, das ist eine Illusion, so sagt es der Nahost-Experte Richard C. Schneider im NDR-Info-Podcast unserer Kollegen Streitkräfte und Strategien.
Machen wir uns mal wirklich klar, was die Realitäten sind. Die Zwei-Staaten-Lösung ist ein wunderbarer Traum, von dem wir heute nach diesem Krieg noch weiter weg sind, als wir es schon vorher waren. Über die Zwei-Staaten-Lösung heute nachzudenken, ist insofern unsinnig, weil bis es zwei Staaten geben könnte, muss eben so viel anderes passieren. Und wie das passieren soll, weiß im Augenblick niemand. Theoretisch, in der Theorie, weiß jeder, wie die Zwei-Staaten-Lösung ausschaut. Diese Gespräche hat es schon viel früher in den 90er Jahren, in den 2000ern gegeben. Und jeder weiß, wie diese Landkarte einer Zwei-Staaten-Lösung ausschaut. Also das Westjordanland, Gaza, die Israelis würden für die großen Siedlungsblöcke ein paar Prozent der Negev-Wüste beispielsweise abgeben an die Palästinenser. West-Jerusalem wäre die Hauptstadt Israels, Ost-Jerusalem die Hauptstadt der Palästinenser. Die Stadt wäre eine offene Stadt und alles wäre gut, in Anführungszeichen. Aber davon sind wir Lichtjahre entfernt. Lichtjahre, nicht nur wegen dieses Krieges, nicht nur wegen der Feindschaft, nicht nur wegen dieses wachsenden Extremismus auf beiden Seiten, sondern auch deshalb, weil die Palästinenser untereinander extrem zerstritten sind. Das war einerseits israelische Politik oder besser gesagt die Politik von Benjamin Netanyahu nach dem Prinzip wirklich divide et impera, hat er ja auch über Jahre die Hamas stark gemacht, indem er Katar erlaubt hat, Millionen nach Gaza zu bringen, damit die Hamas dort agieren kann, sozusagen auch als Pendant, als Gegenpol zur palästinensischen Autonomiebehörde, um so auch Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Aber die Palästinenser, selbst ohne solche Aktionen der Israelis, sind untereinander einfach bitterlich zerstritten. Sie kriegen es nicht hin, seit vielen Jahren eine einheitliche Regierung zu stellen.
Das klingt schon wenig optimistisch, ne?
Das klingt vor allem nach viel Fremdverwaltung. Und das ist auch irgendwie die Krux dieses ganzen Gebiets dort.
Da gibt es ja für die nächsten Jahrzehnte noch Stoff für Verhandlungen und Nachverhandlungen. Und der erfolgreiche Donald Trump hat ja den Ruf, nach einem Erfolg auch schnell wieder das Interesse an einem Thema oder Schauplatz zu verlieren. Einen Krieg hat er geholfen zu beenden. Was ist mit dem anderen Krieg? Da sieht es ja doch sehr düster aus.
Der Ukraine-Krieg, ja. Gestern in Ägypten bei dem Treffen zum Ende des Gaza-Kriegs hat Bundeskanzler Friedrich Merz diesen Faden gleich aufgenommen. Er hat Trump gedankt und er hat die Hoffnung geäußert, dass der US-Präsident sich jetzt genauso ins Zeug legt gegenüber Russland.
Wir setzen auch auf die Unterstützung und die dauerhafte Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika. So wie sie es in dieser Region gezeigt haben, müssen sie es mit uns zusammen auch in der Ukraine zeigen und gegenüber Russland zeigen.
Und Trump ändert wohl seine Strategie gegenüber Russland, nachdem er sich zwar mit Wladimir Putin getroffen hat und große Hoffnungen in dessen angebliche Einsicht hatte und Putins angebliches Interesse, den Krieg zu beenden.
Und das hat alles zu nichts geführt, nur zu einem noch massiveren russischen Beschuss der Ukraine und vor allem der Infrastruktur.
Ist halt wieder die alte Taktik, ne? Zermürbung vor dem Winter.
Ja, genau so sieht's aus. Und die Ukrainer wollen jetzt versuchen, die Waffen der Russen schon zu zerstören, bevor sie eingesetzt werden können. Und
dafür brauchen sie ja auch andere Waffen.
Genau. Ne?
Tomahawks sind Marschflugkörper, die immer wieder im Gespräch sind. Wir hatten schon die letzten Tage darüber gesprochen.
Genau, Tomahawks, amerikanische Marschflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 2500 Kilometern, je nach Version. Normalerweise von Kriegsschiffen oder U-Booten abgeschossen. Aber sie können jetzt auch von Plattformen an Land gelauncht werden.
Das ginge ja dann tief nach Russland rein. Ne? 2500 Kilometer ist schon eine andere Dimension.
Ja, Trump sagt es so. Wollen sie Tomahawks, die in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht. Ich werde wohl mit Russland darüber sprechen. Und ich werde vielleicht sagen, schaut mal, wenn dieser Krieg nicht beigelegt wird, dann werde ich ihnen Tomahawks senden. Vielleicht sage ich das.
Was ist das Besondere an diesen Marschflugkörpern, militärisch und auch technisch gesehen?
Die Russland- und Ukraine-Korrespondentin Sabine Adler, die hat es im Deutschlandfunk erklärt.
Also ganz genau geht es um hochpräzise Langstreckenraketen, Tomahawks zum Beispiel, Marschflugkörper, die schwer abzufangen sind, weil sie so niedrig fliegen und so schwer zu erkennen sind und man dafür ein dichtes Netz von Radarsystemen braucht, eben für diese niedrige Flughöhe und eine sehr schnelle Datenübertragung, eine gut koordinierte Luftabwehr. Das sind alles Voraussetzungen, die Russland so nicht erfüllt. Und das Ganze ist deshalb notwendig, weil immer neue Ziele auch entstehen in Russland. Ziele, die sehr beängstigend für die Ukraine sind, nämlich neue Waffenschmieden. Unter anderem wird in Tatarstan, wir haben darüber berichtet, eine große Drohnenfabrik gerade errichtet. Da sollen 40.000 Beschäftigte in den nächsten Monaten jedes Jahr 70.000 Drohnen herstellen können. Also so etwas sind potenzielle Ziele für diese Tomahawk-Langstreckenraketen, die sich eben auch sehr weit von der ukrainischen Grenze entfernt befinden, ungefähr 1.600 Kilometer. Das wäre eben in deren Reichweite.
Darüber jedenfalls will Trump Ende der Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sprechen und wohl auch mit dem russischen Präsidenten Putin, um ihn zu warnen, oder?
Um sich vielleicht auch selber abzusichern. Also nochmal Sabine Adler.
Er müsse wahrscheinlich vielleicht mit Russland über die Tomahawks reden. Er erwäge, Wladimir Putin zu warnen, dass er beabsichtige, die Lieferungen zu erlauben, falls der Krieg in der Ukraine nicht beendet wird. Aber er möchte in diesem Gespräch jetzt am Wochenende, am kommenden Freitag, von Selenskyj erst einmal wissen, wie er genau diese Raketen einsetzen möchte. Und es heißt auch, das ist noch nicht bestätigt, aber das heißt auch, wenn diese Raketen geliefert werden sollten, würden sie nicht direkt an die Ukraine verkauft werden, sondern an die NATO gehen. Aber wie das im Einzelnen ausgehandelt werden soll, das ist noch völlig offen.
Möglicherweise ist das Zeigen der Instrumente ja schon erfolgreich. Wir lesen gerade folgende Meldung von Reuters. Der Kreml begrüßt die Absicht von Donald Trump, sich nach der Waffenruhe in Gaza auf eine Friedenslösung für die Ukraine zu konzentrieren. Russland sei weiterhin offen für Gespräche, das sagt Kremlsprecher Peskow.
Und dann kommt auch gleich die übliche russische Einschränkung. So geht es nämlich weiter. Man hoffe, dass die USA ihren Einfluss auf die Ukraine für ein Friedensabkommen geltend machen könnten.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Constanze Simidey aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.